Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Union und SPD setzen in ihren Koalitionsverhandlungen zum Schlussspurt an. Beide Seiten tagen seit dem frühen Nachmittag in kleiner Runde. Übermorgen soll der Koalitionsvertrag stehen. Inhaltlich müssen dafür noch einige Stolpersteine aus dem Weg geräumt werden. Strittig sind unter anderem eine Pkw-Maut und die doppelte Staatsbürgerschaft. Einen Fortschritt gibt es inzwischen offenbar beim Thema Mindestlohn.
Seit 14 Uhr sitzen die Verhandlungsdelegationen jetzt hier in der CDU-Parteizentrale zusammen. Aber für heute ist wahrscheinlich erst Halbzeit. Viel Strecke muss gemacht werden. Der CSU-Vorsitzende demonstriert vor Verhandlungsbeginn Zuversicht.
Es kommt jetzt nur darauf an, dass wir die nächsten Tage alle miteinander Vernunft walten lassen. Und dann wird es am Ende ein gutes Regierungsprogramm geben.
Der Optimismus scheint angebracht, denn auch die SPD stellt keine unüberwindbaren Hürden auf.
In weniger als 48 Stunden sind die Verhandlungen beendet und ich glaube, sie werden erfolgreich beendet. Und wenn wir es schaffen, bei Mindestlohn, Leiharbeit, bei doppelter Staatsangehörigkeit und bei der Entlastung der Kommunen vorzeigbare Ergebnisse zu bekommen, dann bin ich auch ganz sicher, dann werden auch unsere Mitglieder mitziehen.
Es gibt sogar schon einen ersten Entwurf für den Koalitionsvertrag, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Der ist allerdings noch 177 Seiten lang, zu lang, wie beide Seiten finden. Gut ein Drittel soll noch gekürzt werden. Die SPD muss dann noch einen Mitgliederentscheid überstehen. Dessen Ausgang ist nach wie vor offen.
Es kommt einzig und allein aufs Ergebnis an. Jedenfalls bin ich sehr stolz darauf, dass die SPD diese Beteiligung ihrer Mitglieder ermöglicht.
Zu den Ergebnissen, die hier bis morgen verhandelt werden, wird dann auch ein neuer Zuschnitt der Ministerien gehören. Und auch die Namen derjenigen, die diesen Ressorts vorstehen werden, werden dann zu einem wesentlichen Teil bekannt sein.
Zum Verlauf der Koalitionsgespräche von Union und SPD jetzt direkt aus Berlin, Ulrich Deppendorf.
Ja, seit 6 Stunden sitzen sie also zusammen, die Spitzen von Union und SPD. Und es soll noch mindestens bis Mitternacht gehen. Es läuft erstaunlich gut, so heißt es hier aus den Verhandlungskreisen. Knapp 20 wichtige Streitpunkte hatte man in Vorverhandlungen heute Morgen für diese Schlussrunde bis Mittwoch herausgearbeitet. Und mittlerweile kursiert hier ja ein erster 177-Seiten-Entwurf des Koalitionsvertrages. Er zeigt die ganzen strittigen Punkte wie Mütterrente, Betreuungsgeld, Rentenpläne, aber auch die anderen Problemfälle wie Maut, Ausgestaltung des gesetzlichen Mindestlohns, Energiepolitik und doppelte Staatsbürgerschaft. Die ganz dicken Brocken werden wohl erst morgen beiseite geräumt. Nach den kräftigen Äußerungen auf den Parteitagen von SPD und CSU sind beide Seiten jedoch sehr bemüht und auch optimistisch, bis Mittwoch einen Koalitionsvertrag vorlegen zu können. Dann wird auch der Ressortzuschnitt der kommenden Bundesregierung bekannt gegeben. Die CSU will sogar schon ihre Ministernamen veröffentlichen. Und bei der SPD spricht vieles für einen Vizekanzler Gabriel. Und Frank-Walter Steinmeier hat bislang die Gerüchte, er werde Außenminister, nicht dementiert. Und damit zurück zu Thorsten Schröder.
Die IG Metall hat eine neue Führungsspitze. Detlef Wetzel wurde auf einem außerordentlichen Gewerkschaftstag zum Vorsitzenden gewählt. Er löst Berthold Huber ab. Zweiter Vorsitzender wurde der bisherige Leiter des IG Metall-Bezirks Baden-Württemberg, Jörg Hofmann. Der neue Chef Wetzel kündigte an, gegen Billiglöhne vorzugehen und die Mitbestimmung in Betrieben zu stärken.
Bislang zog er eher hinter den Kulissen die Fäden. Nun führt Detlef Wetzel die mächtige Industriegewerkschaft Metall. 3 von 4 Delegierten beim außerordentlichen Gewerkschaftstag in Frankfurt am Main stimmten für Wetzel, ein vergleichsweise schwaches Ergebnis. Dabei ist es Wetzel gelungen, die IG Metall wieder attraktiv für neue Mitglieder zu machen. Sie ist eine der wenigen Gewerkschaften, die wächst. Auf der Agenda voran Leiharbeit und Werkverträge.
Ich glaube, wir müssen uns sehr darum kümmern, dass der Arbeitsmarkt in Deutschland wieder in Ordnung kommt. Missbrauch von Leiharbeit, Missbrauch von Werkverträgen muss beseitigt werden. Wir brauchen einen neuen Mindestlohn und wir müssen vor allen Dingen in der Rente einiges machen, damit die Lebensleistung der Menschen wieder honoriert wird.
Eigens für den Führungswechsel wurde der Gewerkschaftstag einberufen. Detlef Wetzel übernimmt das Amt von Berthold Huber, der 6 Jahre an der Spitze stand. Wie wichtig die Rolle der IG Metall sei, unterstrich die Bundeskanzlerin. Angela Merkel streifte in ihrer Gastrede alle Forderungen der Metaller.
Ich glaube, wir brauchen das Thema Leiharbeit. Aber es gab auch Missbrauch.
Das hat dazu geführt, dass schon die bisherige christlich-liberale Bundesregierung eingefügt hat, dass Leiharbeit eine vorläufige, vorübergehende Sache sein muss.
Auch Werkverträge kritisierte die Kanzlerin. Sie sprach von einem Missbrauchsfeld. In den Koalitionsverhandlungen werde man Regelungen dazu vereinbaren. Der Applaus der Metaller blieb jedoch verhalten.
Thüringens Wirtschaftsminister Machnick gibt sein Amt auf. Anfang Dezember werde er für die SPD die Koordinierung des Europawahlkampfes in Berlin übernehmen, teilte Machnick in Erfurt mit. Bereits am Freitag erhalte er seine Entlassungsurkunde. Der 53-Jährige war wegen doppelt kassierter Bezüge von Bund und Land in die Kritik geraten. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugsverdachts.
In Hessen haben CDU und Grüne mit ihren Koalitionsverhandlungen begonnen. Ministerpräsident Bouffier und der Grünen-Landesvorsitzende Al-Wazir erklärten in Wiesbaden, der Vertrag solle in 3 Wochen fertig sein. Als Zieldatum wird der 16. oder 17. Dezember angepeilt. Wenige Tage danach sollen Parteigremien die Vereinbarung billigen. Bei der CDU ist dazu ein kleiner Parteitag geplant, bei den Grünen eine Landesmitgliederversammlung.
Die USA sind in der Geheimdienstaffäre um Schadensbegrenzung bemüht. Eine Delegation aus Washington traf heute in Berlin unter anderem mit Innenminister Friedrich und Außenminister Westerwelle zusammen. Beide Minister forderten besondere Anstrengungen, um verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen. US-Senator Murphy äußerte Bedauern und räumte ein, mit der Überwachung des Handys von Kanzlerin Merkel sei eine Linie überschritten worden.
US-Präsident Obama hat bisher nicht sorry gesagt, genauso wenig wie der US-Botschafter in Berlin, obwohl das Handy der Kanzlerin wohl über Jahre von der NSA abgehört wurde. Heute nun US-Kongressmitglieder auf Versöhnungstrip in Berlin, morgens beim Innen, nachmittags beim Außenminister. Ein Besuch mit bewusst gesetzter Symbolik. Wir wollen ausdrücken, dass uns die Partnerschaft mit Deutschland wichtig ist, dass wir sie nicht für selbstverständlich halten und dass wir um sie kämpfen werden. Wir wissen, dass Worte nicht reichen, um das Vertrauen wiederherzustellen, sondern dass es jetzt darum gehen muss, neue Grundregeln aufzustellen. Die NSA sei zu weit gegangen, so die Botschaft der US-Delegation aus dem Kongress. Westerwelle gab der mit auf den Weg, was Deutschland nun erwarte, ein tragfähiges Abkommen zur künftigen Geheimdienstarbeit.
Wir wollen eine gute Balance zwischen den Anforderungen der Sicherheit und der Privatsphäre. Und das ist der Geist, in dem auch diese Gespräche stattfinden.
Ein Sorry gab es übrigens auch heute nicht, genauso wenig wie ein Treffen der US-Delegation mit der Kanzlerin.
Sobald eine neue Bundesregierung steht, will US-Außenminister Kerry zu Gesprächen ins Kanzleramt kommen. Dass ein Treffen mit Angela Merkel heute nicht zustande kam, sei eine Folge des vollen Terminplans der Kanzlerin, hieß es heute, und entspricht wohl auch ihrem Grundverständnis. Solche Gespräche gehören auf die Chefebene.
Das US-Verteidigungsministerium lässt auch an deutschen Hochschulen und Instituten forschen. Seit dem Jahr 2000 seien insgesamt mehr als 10 Millionen Dollar an 22 Einrichtungen geflossen. Das berichten der Norddeutsche Rundfunk und die Süddeutsche Zeitung. So habe die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität Forschungen über militärische Sprengstoffe betrieben. Das Fraunhofer-Institut in Freiburg habe an Panzerglas und Sprengköpfen gearbeitet.
Metalltests für die US-Armee an einer deutschen Forschungsschmiede. Das Fraunhofer-Institut in Freiburg arbeitet im Auftrag des Pentagon an Panzerglas und Materialien für Sprengköpfe. Die Aufträge der Amerikaner, deutschen Wissenschaftlern sind sie willkommen.
Die Universitäten machen ja in vielen Bereichen überhaupt keine Forschung, die wehrtechnische Anwendung hat. Es gibt auch wenig, zum Beispiel Werkstoffentwicklungen, was in den USA mit großem Aufwand gemacht wird, dass man da neue Gläser, neue Keramiken entwickelt. Das Schöne für uns ist, dass wir ab und zu mal einen Mini-Auftrag zum Testen dieser Gläser kriegen.
22 deutsche Hochschulen und Forschungsinstitute, so die Recherchen, lassen sich Forschung vom US-Verteidigungsministerium bezahlen, obwohl sich viele eigentlich nur zivilen Zwecken verpflichtet haben. Chemiker der Uni München etwa erhielten im vergangenen Jahr knapp 500.000 US-Dollar, allein um militärischen Sprengstoff zu perfektionieren.
Was wir jetzt erfahren haben in den letzten Tagen, ist schon eine neue Qualität, dass hier in diesem Land für Rüstungsinteressen eines fremden Landes geforscht wird, dessen Armee und dessen Pentagon Kriege wie dem Irakkrieg, der eindeutig gegen das Völkerrecht verstoßt, aber auch völkerrechtswidrige Drohneneinsätze und Ähnliches zu verantworten hat. Ich finde, wir sind hier über eine Schmerzensgrenze gestoßen.
Die Uni Bremen hat sich friedlicher Forschung verschrieben. Dass sie auch dem Militär zugutekommt, lasse sich dennoch nicht ausschließen.
Es ist ein Dilemma, mit dem man leben muss, weil man diese Trennung eindeutig nicht durchführen kann. In vielen Fällen.
Und so überlassen es viele Universitäten ihren einzelnen Wissenschaftlern, ob sie fürs Militär forschen wollen oder nicht.
Nach dem vorläufigen Abkommen im Atomstreit mit dem Iran hat US-Präsident Obama auf Kritik reagiert. In einem Telefonat mit dem israelischen Premierminister Netanyahu sagte Obama, die USA seien Israel weiterhin fest verpflichtet. Beide Länder hätten das gemeinsame Ziel, den Iran am Bau einer Atombombe zu hindern. In Israel, aber auch im US-Kongress, wird das Abkommen kritisiert, weil der Iran kaum Zugeständnisse für eine Lockerung der Sanktionen gemacht habe.
Nicht nur der Nebel hält den Präsidenten heute länger als geplant am Boden fest. Auch politisch ist die Erleichterung über den Atomdeal bohrenden Fragen gewichen. Obama weiß, dass er die Skeptiker im Kongress noch überzeugen muss. Diese Übereinkunft ist gefährlich. Sie bringt den Iran näher an den Status einer Atommacht. Ich bin enttäuscht über die Abmachung. Iran friert seine nuklearen Fähigkeiten nur ein, wir aber reduzieren bereits die Sanktionen. Diese Sorgen teilt auch Israel. In einem Telefonat hatte Obama deshalb gestern bereits versucht, Ministerpräsident Netanyahu zu beschwichtigen. Man sei sich einig, den Iran am Besitz von Atomwaffen zu hindern. In den kommenden Tagen wird der Sicherheitsberater Netanyahus nach Washington reisen. Dass der Atomdeal nicht nur Chancen, sondern auch erhebliche Risiken birgt und ein langfristiges Abkommen noch in weiter Ferne liegt, weiß auch der amerikanische Außenminister. Nun beginnt der wirklich harte Teil erst, die Arbeit an einem umfassenden Abkommen, das dem Iran enorme Zugeständnisse bei der Überprüfbarkeit und Transparenz abverlangt. Kommende Woche berät der Kongress über das Abkommen und Anfang Dezember will der Senat sogar über schärfere Sanktionen abstimmen, für den Fall, dass der Deal platzt. Obama muss nicht nur Israel, sondern vor allem auch die Skeptiker im eigenen Land überzeugen. Viele in Washington fragen sich deshalb schon, ob er überhaupt liefern könnte, sollte es tatsächlich zu einem bindenden Vertrag mit dem Iran kommen. Denn dem müsste der Senat zustimmen. Die jetzige kurzfristige Lockerung der Sanktionen kann Obama noch alleine veranlassen.
Hoffnungsvolle Annäherung oder gefährlicher Kompromiss, ein Pro und Contra des Abkommens mit dem Iran finden Sie auf tagesschau.de. Für die mehrfach verschobene Konferenz zur Beilegung des Bürgerkriegs in Syrien gibt es jetzt einen Termin. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon gab heute bekannt, Vertreter von syrischer Regierung und Opposition sollen am 22. Januar erstmals am Verhandlungstisch zusammenkommen. Die Gespräche würden in Genf stattfinden. Ziel sei es, eine Übergangsregierung zu schaffen, die das Regime von Präsident Assad ersetzen könne. Einzelheiten zum Teilnehmerkreis wurden nicht genannt. Er steht für eine moderne Auslegung des Islam, der deutsche Autor Hamed Abdel Samad. Nun ist er offenbar in seinem Herkunftsland Ägypten entführt worden. Abdel Samad sei gestern in Kairo verschwunden, heißt es, unter Berufung auf seinen Bruder. Vorher habe er sich verfolgt gefühlt. Die Bundesregierung zeigte sich alarmiert und forderte die ägyptischen Behörden auf, den Verbleib des Autors schnellstmöglich aufzuklären.
In Bangkok haben hunderte Demonstranten das Außenministerium besetzt, um so gegen die Regierung zu protestieren. Auch in das Finanzministerium drangen zahlreiche Oppositionelle ein. Ministerpräsidentin Shinawatra rief daraufhin den Notstand über Bangkok aus. Bei massiven Protesten forderten Zehntausende ihren Rücktritt. Die Regierung sei korrupt und werde von ihrem Bruder, dem gestürzten Regierungschef Thaksin, kontrolliert. Treffen von Putin und Papst Franziskus, der russische Präsident und das Oberhaupt der katholischen Kirche sprachen sich für ein Ende der Gewalt im syrischen Bürgerkrieg aus. Auch die Situation christlicher Minderheiten weltweit war Thema bei der Privataudienz.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 26. November.
Polare Kaltluft und Hochdruckeinfluss bescheren uns verbreitet Nachtfrost und morgen vielerorts Sonnenschein. Am Mittwoch lenken nordische Tiefausläufer neue Regenwolken heran, dahinter folgt dann mildere Luft. Heute Nacht fällt im Südwesten noch etwas Regen oder Schnee, auch in Alpen und Erzgebirge schneit es hin und wieder, sonst verbreitet klar oder gering bewölkt. Hier und da bildet sich Nebel, Vorsicht Glätte. Am Tag vielerorts freundlich, in den Alpen und im Erzgebirge weiterhin etwas Schnee, im Nordwesten und Westen dichtere Wolken, aber überwiegend trocken. Der Wind weht meist nur schwach aus Nord bis Nordwest. Heute Nacht verbreitet Minusgrade, am Alpenrand sogar strenger Frost, auf den Nordseeinseln bis plus 4 Grad. Dort morgen bis 8, sonst 5 bis 1 Grad. Im Südosten bleibt es teilweise frostig. Am Mittwoch im Süden noch recht freundlich, während sich von Norden Regen ausbreitet, der stellenweise gefriert, im Bergland anfangs auch Schnee. Donnerstag und Freitag wieder milder, aber unbeständig, dazu windig, an der See und auf den Bergen stürmisch.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr mit Thomas Roth. Seine Tagesthemen: Nächte der Entscheidungen, die Koalitionsverhandlungen auf der Zielgeraden und abgekühlte Leidenschaft, die Deutschen und das Auto. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.